Ja, ich bin auch heute Morgen von ganzem Herzen meinem Heiland dankbar. Ja, besonders für diese Erlösung, für dieses Heil, was er auch mir geschenkt hat. Auch für diese Kraft, was wir heute schon gehört haben in der Einleitung, ja, dieser Vergleich mit dem Adler. Wir haben auch das Lied gesungen, ja, durch diesen Geist und durch dieses Wort bekommen wir dieses Licht. Ja, dieses Licht des Evangeliums, wir wissen, wie wichtig ist es, ein Licht zu haben oder auch im Lichte zu wandeln. Ja, und der Herr gibt es reichlich, wenn wir es haben wollen. Auch diese Woche ist vorüber und wir sind soweit gesund und munter, die gekommen sind. Ja, auch ich bin Gott dankbar, dass er auf den Wegen bewahrt hat, auf der Arbeit, überall. Ja, man hat ja jeden Tag etwas zu tun. Auch, dass er uns reichlich gesegnet hat mit Nahrung und Speise, ja, mit allem, was wir so nötig haben, auch in unserem Leben. Auch das hat der Herr uns reichlich geschenkt, ja. Und dafür möchte ich ihm danken, aber besonders ja für diese Erlösung, besonders für dieses Heil, dass wir ihn haben dürfen. Dass er hat sich nicht verändert. Er ist heute noch derselbe Gott, unser Heiland, der uns von ganzem Herzen lieb hat. Ja, und er möchte auch, dass wir ihm das Gleiche beweisen. Ja, diese Liebe im Gehorsam seinem Wort. Das möchte er, ja. Und ich denke mal an jeder, der diese Frage sich gestellt hat oder, sage ich mal, diese Entscheidung fest getroffen hat. Er ist auch bemüht von Herzen, ja. Diesem Heiland treu zu dienen, sein Wort zu erfüllen. Ein Licht zu haben und ein Licht auch zu sein in der Umgebung. Es ist doch so wichtig, ja, dass wir es so erschätzen. Wir wissen es nicht, was noch kommt alles, ja, was uns noch in der Zukunft erwartet. Aber heute haben wir diesen Heiland, heute haben wir diesen Grund. Und ich denke mal, jeder ist auch bemüht, auf diesen festen Grund zu bauen. Ja, der Herr möchte uns heute auch segnen, ihr Lieben. Mir war so auf dem Herzen auch die letzten Tage, so diesen Gedanken, ja, es ist vielleicht so ein Gedanken, mancher nimmt es nicht ernst vielleicht, ja, lacht darüber vielleicht, ja. Aber ihr Lieben, es ist ein sehr wichtiger Gedanke, ja. Und dieses Wort hat man schon so oft gelesen und gehört. Und ich möchte doch über dieses Wort mit Gottes Hilfe ein wenig sprechen. Etliche Gedanken darüber. Ja, ich möchte zuerst dieses Wort lesen. Es steht in 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15, nur der erste Teil vielleicht erstmal, ja, wo es heißt, wo Johannes schreibt und gibt diese Warnung an alle Kinder Gottes, an alle Menschen, die den Herrn von ganzem Herzen lieb haben und ihm folgen wollen, ja, in diesem Licht wandeln wollen. Es sagt hier diese Gedanken. Ja, der ganze Abseits, es heißt ja, der wahre Christ flieht die Lüste der Welt. Und hier Vers 15, er heißt es so, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Ja, dieser Gedanken, ja, ein mancher sagt vielleicht, ja gut, wir sind ja in der Welt und wir sollen auch die Welt gewinnen. Wie kann ich die Welt gewinnen, wenn ich mich nicht anpasse an diese Welt? Der andere sagt vielleicht, ja, das sind vielleicht irgendwelche Gesetze, was immer diese Brüder da aufstellen und wollen etwas verlangen. Der andere sagt, das ist überhaupt gar nicht wichtig. Ja, Hauptsache mein Herz, ja, ich bekenne mich zu Christus, ich kenne ihn, ja, ich habe sein Wort, das reicht mir schon. Ihr Lieben, aber das ist so ein wichtiger Gedanke. Ja, wenn wir über eine Sünde sprechen, was ist eine Sünde? Das ist Übertretung des Wortes Gottes. Ein Ungehorsam Gott gegenüber. Ja, wenn ein Mensch den anderen tötet, ist es eine Sünde. Ja, wenn ein Mensch den anderen belügt oder bestiehlt, ja, ist auch eine Sünde. Oder ein Mensch dem anderen was Schlechtes wünscht, ihn übervorteilt, ist auch eine Sünde. Wenn ein Mensch nicht so lebt, wie Gott es verlangt nach seinem Wort, ist Ungehorsam, ist auch eine Sünde. Weil Gott sagt, das erste Gebot ist ja, liebe Gott von ganzem Herzen, ja, von ganzem Seele, von ganzem Gemüte. Und das zweite ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. wenn ich diesen zwei Gebote nachgehe. Aber hier ist dieser Satz, ja, was ist diese Welt? Was meint damit dieser Johannes jetzt und sagt, hab nicht lieb die Welt? Was meint er damit? Was ist eigentlich diese Welt? Ja, ich denke mal, hier ist auch dieser Gedanke, nicht diese Schöpfung, was Gott geschaffen hat, ihr Lieben. Ja, wir werden noch mehrere Gedanken darüber lesen. Jesus ist gekommen in diese Welt, um den Menschen das Heil zu geben. Er hat sich geopfert für diese Welt, nicht für dieses, was Gott geschaffen hat, sondern für die Menschen, weil sie lebten ohne Gott in diesen Sünden, in diesen Ungerechtigkeiten. Ja, sie waren da in dieser Sünde so tief drinnen, gottlos. Und der Jesus ist gekommen, hat sein Blut vergossen, um diese Menschen, dieses Heil zu bringen, die Menschen aus dieser Welt herauszuziehen und sie auf diesen schmalen Weg zu stellen. Und dieser schmalen Weg führt ja in diese ewige Herrlichkeit. Das meint diese Welt. Ja, wenn wir dann lesen, in Galater 5 wird beschrieben, ja, die Werke des Fleisches und des Geistes, ja. Das ist die Welt. Die Welt, sie bringt diese Früchte des Fleisches. Und die sind nicht gut, nicht für den Nächsten, nicht für Gott, nicht für den Mensch selber. Ja, das wird den Menschen nur Probleme machen, Schwierigkeiten machen, Unruhe machen, Probleme und alles. Der Mensch ist nicht glücklich darin. Man meint, wenn ein Mensch ja einen großen Reichtum besitzt, dann muss er doch glücklich sein. Er kann sich alles leisten, was er will. Alles Erdenkliche kann er sich kaufen. Eine Insel, ein großes Boot, alles Mögliche. Ja, es wird das alles ihm geliefert. Er kann sich alles erlauben in dieser Welt. Aber wenn man so einen Menschen Frage stellt, sind sie glücklich? Ich denke mal, jeder wird sagen, er ist nicht daran glücklich, ja. Weil man hat diese Berichte, es war ja einmal, ich glaube, dieser Mensch lebt ja nicht mehr, ja, einer von diesen Rothschilds. Ich kenne den Namen, weiß ich jetzt nicht, aber einer von diesen Ersten, ja, der reichste Mensch, konnte alles sich leisten und ihm wurde diese Frage gestellt. Sie sind bestimmt der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Dann hat er gesagt, was meinen Sie glücklich, dass ich so viel Geld habe, ohne Ende? Ob das Glück ist, wenn ich abends ins Bett gehe, dann muss ich meinen Revolver unter den Kissen legen, weil ich nicht frei mich bewegen kann. Ich muss ständig Angst haben, dass das Geld seinen Wert verliert, dass jemand mich beklaut, bestiehlt und so weiter. Das ist kein Glück. Das ist keine Freiheit. Das ist die Welt, ihr Lieben. In 1. Petrus möchte ich noch einen Gedanken lesen. Ich möchte ein bisschen so mit diesen Bibelstellen so durch Gottes Wort erklären, ihr Lieben, dass diese Welt, was gemeint ist, dass man soll nicht mit dieser Welt etwas zu tun haben. Ja, oder an dieser Welt, sich nicht an diese Welt anpassen. Das ist auch eine Sünde. Das ist eine Ungerechtigkeit gegen Gott. Wenn wir das machen, ein Weltmensch erlaubt sich alles. Aber wenn ich ein Christ bin und sage, ich bin wiedergeboren, der Herr, der Jesus ist mein Heiland und ich möchte ihm dienen, aber tue mich dieser Welt anpassen, ihr Lieben, dann stimmt etwas nicht bei mir. Ja, weil das Wort Gottes sagt, wenn einer, entweder muss ich Jesus nachfolgen oder diesem Fürst dieser Welt. Die beiden Wege auf einmal kann ich nicht gehen. Deswegen ist dieser Gedanken so wichtig, ihr Lieben. Und diese Welt, die schließt in sich ja alles ein. Ja, mein Benehmen, mein Aussehen, meine Gedanken, meine Freizeit, alles schließt es alles ein. So wie auch das Dienen Gottes, also das Dienen dem Herrn. Nicht nur am Sonntag, ja, bin ich ein Sonntagchrist, sondern im Alltag. Da ist mein Gottesdienst. Da muss ich das leben, was in meinem Herzen sich befindet. Da muss ich Christus leben. Ja, dass die anderen auch dieses Licht sehen. In 1. Petrus möchte ich einen Gedanken lesen. Kapitel 2. Ja, ihr Lieben, ich möchte bis Vers 11 vielleicht lesen. Man könnte manches auch mit seinen Worten, so mit eigenen sagen, ihr Lieben, aber hier, wenn wir das Wort Gottes lesen, das ist von Gott gesprochen. Ja, und Gott macht keinen Fehler und es ist so deutlich gesprochen. Mit eigenen Worten können wir vielleicht auch etwas fehlen. Aber das, was Gott spricht, was das Wort Gottes spricht, das hat keinen Fehler. Ja? Und das ist deutlich zu verstehen. Und hier vom Vers 7 möchte ich lesen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 7. Euch nun, die ihr glaubet, also das Wort spricht uns an, die wir glauben an diesen lebendigen Gott, an Jesus Christus, dass er für mich sein Blut vergossen hat, dass er mir, für mich dieses Heil gebracht hat. Euch nun, die ihr glaubet, ist er köstlich. Ja, den Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, denn die stoßen sich an dem Wort und glauben nicht daran, wozu sie auch gesetzt sind. Ihr Lieben, das sind zwei Gegensätze. Sie können nicht miteinander in eine Richtung laufen. Die Kinder Gottes oder die Menschen, die dieses Heil erlebt haben, diese Wiedergeburt, ja, diesen Christus leibhaftig. Für sie ist er köstlich. Dieses Heil, ja, es ist Kraft, die diesen Menschen so verändert hat. Die dem Menschen die ganze seine Schuld vergeben hat, die ganze Sünden vergeben ist. Durch dieses Blut, es ist köstlich. Aber diesen Menschen, die einen anderen Weg gehen, wie die ganze Welt geht, diesen breiten Weg, für sie ist es ein Stein des Anstoßes. Ihr Lieben, sie stoßen sich daran. Warum hat man Christus gekreuzigt? Man hat sein Wort nicht angenommen, weil er hat die Wahrheit gesprochen, dass die Werke der Menschen böse waren und sie wollten sich nicht ändern, weil das gefällt diesem Fleische. Man befriedigt sein Fleisch. Das ist die Welt. Und ein Kind Gottes kann nicht mitgehen mit dieser Welt. Weil das sind Gegensätze. Das ist eine Sünde, das ist eine Ungerechtigkeit gegen Gott. Wenn ein Mensch sich nennt ein Kind Gottes, aber stellt sich der Welt gleich. Oder passt sich an diese Welt an. Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen soll, die Tugend des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr Lieben, die Veränderung geschieht in einem Menschen. Bis dahin wandelt er lebt ja auf dieser Erde. Er geht zur Arbeit, er hat eine Familie vielleicht und so weiter, wie alle anderen Menschen. Aber in seinem Herzen befindet sich Finsternis. Mensch lebt ohne Gott. Er lebt wie diese Welt alle. Ja, vielleicht hat er keinen umgebracht oder was gestohlen. Aber wenn ein Mensch nicht wiedergeboren ist und in das Buch des Lebens nicht eingetragen ist, ist er genau wie alle anderen Menschen, die ohne Gott leben. Ja, und das ist eine Finsternis. Aber er sagt, ihr seid wiedergeboren, ihr seid erlöst. Ja, er spricht die Kinder Gottes an. Die Menschen, die diese Wiedergeburt erlebt haben, er sagt, ihr seid doch von dieser Finsternis zu diesem Licht gekommen. Warum wollt ihr wiederum in diese Finsternis gehen und euch an diese Welt anpassen oder gleichstellen? Bleibt doch in diesem Licht rein und heilig, weil Christus braucht uns, dass wir leuchten in dieser Welt. Ihr Lieben, und ein Mensch, der sich der Welt anpasst, er kann nicht leuchten. Man sieht dieses Licht nicht, weil er ist genau wie alle anderen. Aber wenn ein Mensch Christus nachfolgt, dann werden die Werke, dann wird sein Leben anders sein, so wie Christus es möchte. Er wird ein Licht sein, die Welt wird ihn nicht verstehen. Aber er hat diese Freude im Herzen. Er folgt Christus. Er weiß, was er tut. Er weiß auch, dass ihn erwartet eine Belohnung, das ewige Leben in der Herrlichkeit. Das, es lohnt sich, ihr Lieben. Deswegen ist dieser Gedanke so wichtig. Wir möchten auch weiterlesen. Die ihr Weiland nicht ein Volk waret, nun aber Gottes Volk seid und Weiland nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid. Liebe Brüder, ich ermahne euch als die Fremdlinge und Pilgrime, enthaltet euch von fleischlichen Listen, welche wieder die Seele streiten. Ihr Lieben, das ist die Welt, die fleischliche Liste. Das genießt die Welt. Ja, sie erfüllen alles für ihr Fleisch, sie befriedigen. Ihr Lieben, aber Kinder Gottes, sie leben anders, sie leben für Christus. Sie befriedigen ihr Fleisch nicht, ihr Lieben, sondern sie fragen immer, ist das zum Segen? Wird das zum Segen sein? Wird Christus verherrlicht werden in meinen Taten, in meinen Gedanken, in meinen Handlungen? Sie stellen sich die Frage, weil diesen Frieden von Gott, was wir im Herzen haben, das möchten wir beibehalten. Mit allen Mitteln, ihr Lieben. Es sind Kleinigkeiten und ich denke mal, im Leben geschehen viele Dinge. Der Mensch kann auch vielleicht unschuldig sein, aber die Versuchung ist da. Ich war unlängst da im Netto und habe ein paar Sachen gekauft. War nicht viel, 3 oder 4 Sachen, ein paar so Salate, ein Brot da und so weiter. 3, 4 Sachen war es, ja. Bezahlt, nach Hause gekommen, jetzt schaue ich ja, die Frau hat mir anstatt 2 Salate nur 1 abgezogen. Ja, ich weiß nicht, wie es geschehen ist. Ja, das sind vielleicht 2,50 Euro. Nun war es, nun denkt, der Gedanke kommt, nun ja, du bist ja nicht schuld, die hat es einfach übersehen und so weiter. Aber der andere Gedanke sagt ja, die Frau muss ja dann das irgendwie Rechenschaft geben, ja, und es ist ja auch, Salat habe ich ja, aber bezahlt habe ich nicht. Es ist so eine Kleinigkeit, ihr Lieben, aber ich habe gesagt, ich möchte, dass das alles stimmt. Es muss alles stimmen. Und es ist nicht schwer, wenn man wieder in den Laden fährt und bezahlt diesen Salat nochmal, ja. Ich bin hergekommen, da war eine andere Verkäuferin schon, aber ich habe ihr diesen Zettel gegeben, habe gesagt, hier, das hat man mir abgezogen, das habe ich bezahlt, aber ich habe 2 Salate genommen. Ja, so geschnittene Salate, ich möchte dir 2,50 noch zahlen. Ja, bezahlt, habe ich noch einen Zettel bekommen, ich bin gegangen nach Hause. Jetzt bin ich froh und glücklich, ja, dass ich meine Pflicht erfüllt habe. Ist es einfach so passiert? War das eine Probe? Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, das reine Herz zu behalten. Es ist eine Kleinigkeit, sagt man vielleicht. Aber wer kann dir etwas Größeres anvertrauen, wenn man in kleinen Dingen ungetreu ist? Das sagt auch das Wort Gottes. Ihr Lieben, ich möchte vielleicht so einen Gedanken noch oder eine Begebenheit sagen. Ihr habt mal gelesen. Es war zwar in diesen Zeiten, wo noch kein Internet war, ja, etwas früher, da ist ein Steuerbeamter in ein Haus gekommen, ja, und wollte da, ich weiß nicht, hat er so eine Aufgabe gehabt, bei allen dann schauen, was sie besitzen und so weiter und in dieses Steuerbuch eintragen, ja, das weiß ich nicht, aber es ist einfach so geschrieben, er ist gekommen zu einer Familie und dieser Vater kommt raus und dieser Steuermann, er fragt ihn ja, ich muss hier jetzt alles aufschreiben, ihr Vermögen, alles, was sie besitzen. Und dieser Mann, diese Familie, sie waren gläubig. Nun sagt dieser Mann, ja, wisset Sie, ich bin ein sehr reicher Mann. Ja, nun kommt sie, nun macht er seine Bücher auf und wollte aufschreiben, wie reich ist dieser Mann. Dann sagt dieser Mann, also ich bin reich, weil ich meinen Heiland habe. Ich habe meinen Heiland und dieser Heiland hat für mich eine Wohnung bereitet, im Himmel. Deswegen bin ich reich. Dann guckt ihn dieser Steuerbeamte an, er wollte ja eintragen, aber was soll er reinschreiben in sein Buch? Dann sagt er zu ihm, und weiter? Ja, sagt er, weiter habe ich meine liebe Frau. Sie ist auch gottesfürchtig. Sie ist mir teuer als Meer oder köstliche Perlen. Ja, der guckt ja wieder ihn an. Ja, was soll er eintragen? Ja, und mehr? Nun sagt dieser Mann, ich habe noch gesunde Kinder. Ja, das ist auch ein Reichtum. Ja, und noch mehr, was sind sie noch mehr? Ja, ich habe mein reines, fröhliches Herz und ich danke Gott darüber, dass ich das alles habe. Der Steuerbeamte, ja, was soll er eintragen? Der schaut diesen Mann so verwundert an und sagt, und noch mehr, was sind sie noch im Besitz? Nun sagt dieser Mensch, das ist alles. Das ist alles. Der Beamte guckt ihn so verwundert an, macht sein Buch zu und sagt, in Wirklichkeit, Sie sind ein recht oder ein sehr großer, reicher Mensch, aber dieser Reichtum ist steuerfrei und ist gegangen. Ja, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist doch in Wirklichkeit so, ihr Lieben. Oft wird der Reichtum gemessen nach dem Besitz, ein Haus, ein großes Auto und so weiter. Aber bei uns, bei den Kindern Gottes, was ist unser Reichtum? Ja, wir haben gelesen, für uns ist es köstlich. Dieser Christus, der für uns sein Leben gegeben hat und uns befreit hat, uns hat herausgerissen von dieser argen Welt. Deswegen diese Warnung, weil es besteht diese Gefahr, ihr Lieben. Ja, wenn jemand tötet oder was anderes macht, man sagt, das ist so grobe Sünde, das sieht man gleich. Aber jetzt sich nicht dieser Welt gleichstellen. Da ist ein bisschen, sage ich mal, so verwischte Kante. Wie soll ich da klarkommen? Ihr Lieben, aber das Wort Gottes, es sagt uns so klar und deutlich diese Grenze. Lasst uns noch etliche Gedanken noch lesen. Johannes, 1. Johannes. Ja, 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 2 möchte ich lesen. Da sind auch viele andere Gedanken, ihr Lieben, aber ich möchte nur so diesen Gedanken noch aussprechen, ja, dass Jesus ist gekommen auf diese Welt. Ja, es ist nicht gemeint, diese Schöpfung oder diese Erde, sondern die Menschen, die in dieser Sünde schmachten. Er nennt diese Welt, weil das ist auch eine Religion. Und diese Religion, bei dieser Religion gibt es auch einen Anführer. So wie Gott unser Heiland ist, ja unser Gott Allmächtiger, für alle Kinder Gottes, so gibt auch für diese anderen Menschen, die diesem Gott nicht folgen, sie folgen einem anderen. Ja, und das ist diese Gegensätze. Und Jesus ist gekommen, diese Menschen, damit sie nicht ins Verderben gehen, dieses Heil ihnen zu geben, diesen Weg bahnen ja und diesen Weg vorschreiben. Und hier sagt Johannes diesen Gedanken, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2. Und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Hier sagt er ja, ja, dass Jesus ist gekommen, die ganze Welt zu retten. Du musst nicht verloren gehen, ich muss nicht verloren gehen, kein anderer Mensch muss verloren gehen. Da gibt es eine Rettung. Aber das musst du annehmen, das musst du glauben. Diesen Vers, was so oft gesagt wird in Johannes Evangelium Kapitel 3. Hier heißt es ja, Vers 16 und 17 möchte ich lesen. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16 und 17. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier sagt er hat die ganze Welt geliebt. Alle Menschen liebt Christus. Die Sünde hasst er, ja, aber die Menschen nicht. Er liebt die Menschen, er will sie alle retten. Vers 17 noch, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Hier ist diese rettende Botschaft. Und Johannes sagt, was wir gelesen haben, ihr habt nicht lieb die Welt. Jesus liebte aber die Welt, er ist dazu gekommen. Ihr Lieben, verstehen wir diesen Gedanken, dann wenn wir dieser Welt, die Jesus retten will, zurückgehen, dann sind wir ja auch wiederum verloren. Die Christen, die Wiedergeburt erleben haben, die Menschen, die dieses Heil erlebt haben, sie sind frei von der Welt, sie sind gerettet, sie sind reingewaschen. Da ist diese Grenze, ja, da kann ich mich nicht wieder dieser Welt gleichstellen. Das ist eine Sünde gegen Gott. Ja, ich trete von Gott ab, ich kann nicht beide Wege auf einmal gehen. Das ist nicht möglich. Und wenn es eine Kleinigkeit ist und ich stelle mich dieser Welt gleich, egal welchen Grund ich nenne, das darf nicht geschehen. Wenn ich möchte diesen Frieden behalten, wenn ich möchte dann Gott weiter dienen, dann muss ich frei von dieser Welt sein. Ihr Lieben, Jesus ist gekommen, ja, wenn wir so betrachten, ja, ein Mensch wird geboren, ja, dann lebt dieser Mensch sein Leben. Jeder Mensch muss diese Wiedergeburt erleben. Ja, das wissen wir ja, dass jeder Mensch, kein Mensch ist gerecht. Jeder Mensch auf dieser Erde, er muss diese Wiedergeburt erleben und in dieses Heil, in dieses Reich Christi kommen. Ja, der Mensch lebt ja in dieser Welt. Ja, und das Wort Gottes sagt uns ja, dass... Ich möchte noch in diesem selben Kapitel vielleicht der Vers 36 lesen. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 36. Wer an den Sohn, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ja, diese Gegensätze. Entweder habe ich diesen Christus so lieb, meinen Heiland, und folge ihm von ganzem Herzen, oder folge ich dem anderen. Ja? Ich folge dieser Welt, ich befriedige mein Fleisch, wenn ich mich auch ein Christ nenne. Ja, das bringt gar nichts, wenn ich nicht das lebe. Ja, wenn ich die Wiedergeburt nicht erlebt habe, wenn mein Herz nicht rein ist, ja, dann werde ich den Christus auch nicht lieben, wenn ich diese Welt lieb habe. Das ist nicht möglich. Ja. Ich möchte noch in 2. Timotheus einen Gedanken lesen. Was ist diese Welt? Ja. Mein 2. Timotheus. Ja, er spricht hier, die Briefe zu Timotheus, ja, Apostel Paulus schreibt hier einem jungen Bruder, ja, aber auch uns heute. Und er sagt ihm auch diese Warnung. Ja, dieses, der Mensch wird ja geboren, ja, und so weiter, er lebt ja. Aber in allen Altersgrenzen oder wie man sagt, bei den Jungen, bei den Alten, bei den anderen, es ist alles dieser Kampf. Man lebt in dieser Welt, ja, und man muss in jedem Alter. In jedem Alter muss man sich bewahren, ja, als Kind Gottes. Ja, man muss ein reines, heiliges Leben führen. Und hier dieser Gedanke, wo Apostel Paulus warnt diesen jungen Timotheus, ja, einen jungen Bruder. Hier Vers 22, 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 22. Er sagt hier, flieh die Liste der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen von reinem Herzen. Aber der törichten und unnützen Fragen entschlage dich, denn du weißt, dass sie nur Zank gebären. Also hier sagt er ja einem jungen Menschen, fliehe die Liste der Jugend. Warum warnt er ihn? Du bist doch jung. Was sagt die Welt? Du bist jung, ja, dein Leben geht vorbei, ja, genieße es, probier alles. Ja, damit du erfahren bist, damit du in vollen Zügen das Leben genießt. Und hier sagt Apostel Paulus, fliehe diese Liste. Ja, aber jage eher nach dieser Gerechtigkeit, nach dieser Liebe, nach diesem Frieden. Das sind diese Früchte des Geistes und nicht die Früchte des Fleisches sollst du haben. Ja, diese Warnung und noch ein Gedanken auch in, glaube ich, in 1. Timotheus. Ja, Ja, hier sagt Apostel Paulus wiederum, ja, er gibt ihm ja wieder diese Anweisungen, ja, über die ältere, jüngere Witwen und so weiter. Und er sagt hier ein so ein Vers, ja, dieser Gedanken über die Witwen, Vers 5 und Vers 6 möchte ich lesen. Das ist aber eine, also 1. Timotheus 5, Vers 5 und 6. Das ist aber eine rechte Witwe, die einsam ist, die ihre Hoffnung auf Gott stellt und bleibt im Gebet und Flehen Tag und Nacht. Welche aber in Wohllüsten lebt, die ist lebendig tot. Warum sagt der Apostel Paulus so? Ein Mensch, der erlebt, aber er ist tot. Ist es möglich, dass ein Mensch lebt und gleich tot ist? Ist nicht möglich. Aber im geistlichen Sinne ist möglich. Ja, die Welt, sie lebt ja, aber sie lebt ohne Gott. Geistlich ist sie tot. Alle Menschen, die in der Welt leben, sind geistlich tot. Alle Menschen, die sich auch Christen nennen, aber gehen diesen Weg dieser Welt, sie sind geistlich tot. Er sagt hier, ja, wir sehen hier jungen Bruder ermahnt, hier auch ältere Geschwister, auch Witwen, ja. Er sagt, man hat dieses geistliche Leben, wenn man wiedergeboren ist, wenn man Christus folgt, wenn man rein von dieser Welt sich erhält, dann ist man auch lebendig, ja. Ja, in 1. Petrus möchte ich noch einen Gedanken lesen. Zuerst aber eine Begebenheit. Es war in Indien, das Dorf weiß ich jetzt nicht, wie das geheißen hat, aber in Indien und ein Hindu, ja, er ist in eine Stadt gekommen, hat eine gewisse oder große Summe Geld bekommen. Ich weiß jetzt auch nie mehr, hat er jetzt Erbe bekommen oder was, spielt auch keine Rolle. Er hat jetzt bei sich eine große Summe Geld in einer fremden Stadt. Ja, und jetzt geht er da und hat natürlich auch Angst. Ja, er könnte jemand ihn berauben, vielleicht auch umbringen wegen dieses Geldes. Ja, er braucht einen Schutz. Ja, er braucht jetzt Übernachtung und er geht und sieht jetzt so ein Heimischer, auch ein Hindu, läuft entgegen, aber er schaut ihn an und sieht ja nach seinem Aussehen, nach seiner Kleidung. Er denkt, er ist ein Christ. Er geht zu ihm hin und sagt, ja, ist es möglich, dass ich vielleicht bei Ihnen nur ein paar Nächte übernachte? Dieser Missionar oder dieser Gläubige, ja, sieht er ein bisschen nervös, dieser Hindu, ja, und er hat das auch bemerkt. Dann fragt er, wo er ihn dann angesprochen hat, er sagt zu ihm, ja, wieso fragst du mich, ich bin doch ein Christ, ja, und du bist ein Hindu, geh doch zu deinen, da sind Tausende in dieser Stadt, deinesgleichen, du kannst da doch was finden. Nur sagt er, ja, das ist ja gerade. Wenn Sie ein Christ sind, dann kann ich mich euch anvertrauen. Ich weiß ganz genau, mir geschieht nichts. Bei den Hindu kann ich das nicht haben. Ja, diese Sicherheit. Es geht nicht, ja, ich habe Angst. Dann hat er ihn auch aufgenommen. Aber dieser Gedanke, ihr Lieben, dieser Mensch, er sah doch gleich aus. Das sind zwei Inder, sage ich mal, ja so. Aber der eine war ein Christ. Und er merkte an ihm schon, an seinem Aussehen, an seinen Kleidern, es muss ein Christ sein. Ja, und er spricht ihn an. Und Apostel Petrus, das möchte ich auch lesen, wenn wir über die Kleider sprechen, lesen wir diese Bibelstelle, ja. Aber das Aussehen ist auch sehr wichtig, ihr Lieben. Das gehört auch, ja, die Welt, wie kleidet sich die Welt? Was möchte die Welt damit erreichen? Augenlust, Fleischeslust. Ja, den Menschen ins Verderben treiben, anreizen, das andere Geschlecht zum Reizen bringen, zum bösen Gedanken bringen. So kleidet sich die Welt. Ja, enge Kleider, halber ausgezogene Kleider, das wissen wir doch alles. Ja, aber hier sagt Apostel Johannes, hab nicht lieb diese Welt. Ja, stelle dich dieser Welt nicht gleich. Dann kleide dich natürlich auch keusch und ordentlich, dass das andere Geschlecht nicht gereizt wird, dass wenn dich jemand ansieht, dann muss er sagen, ja, das sind doch gläubige Menschen. Wenn sie sich schon so kleiden, wenn sie solche, sag ich mal, Frisuren haben, ja, wie sie aussehen, das müssen doch Gläubige sein. Ihr Lieben, wir haben das auch schon öfters erfahren. Wir waren mit den Kindern unterwegs, da kommt ein Mann zu uns und fragt, ja, zu welcher Gemeinde geht ihr? Ja, da und da diese Gemeinde, ja. Nichts gesprochen, ja, weil ich denke mal von Aussehen. Und hier sagt ja auch Apostel Petrus, ja, ich möchte vielleicht vom Vers 1 lesen bis 4 dieser ganzen Gedanken. Desgleichen sollen die Weiber ihren Männern untertan sein. 1. Petrus 3, Vers 1 bis 4. Auf dass auch die, so nicht glauben an das Wort, durch der Weiberwandel ohne Wort gewonnen werden. Wenn sie ansehen euren keuschen Wandel in der Furcht. Ihr Schmuck soll nicht auswendig sein, mit Haarflechten, mit Gold umhängen oder Kleider anlegen, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unverrückt, mit sanftem und stillen Geist. Das ist köstlich vor Gott. Ihr Lieben, hier sagt Apostel Petrus, wenn sie ansehen werden, nicht wenn sie eine Predigt hören oder sonst noch was, sondern wenn sie ansehen werden, diesen Wandel von den Frauen. Aber Männer genau das Gleiche, ihr Lieben. Da ist kein Unterschied. Ja, er sagt doch, dass ihr Schmuck soll nicht auswendig sein. Viele Männer, viele Frauen heute. Ihr Lieben, Mann, warum schmückt sich ein Mensch eigentlich? Nur die Frauen oder auch die Männer. Was ist dieser Grund? Was ist der Grund dahinter? Ja, man denkt, man ist vielleicht nicht so schön gestaltet, wie Gott mich gemacht hat. Man möchte einen Eindruck machen auf den anderen. Ja, man möchte besser vielleicht aussehen. Das ist ja dieser Grund. Ja, für das Auge, diese Fleischeslust oder Augenlust, ja, man möchte das etwas darstellen und dazu braucht man diesen ganzen Schmuck. Aber hier sagt Apostel Petrus, das ist nicht, was Gott gefällt. Gott gefällt dein verborgenes, dein reines Herz. Ja, wenn du keusch und ordentlich gekleidet bist, aber dein Leben, dein Benehmen, deine Freundlichkeit, deine Liebe, egal wo du dich befindest, zu Hause mit den Kindern, mit den Nachbarn, auf der Arbeit, überall wo du bist, nicht dein Schmuck oder so soll die Menschen ansprechen, sondern dein innerlicher Zustand, der auch nach außen kommt. Deine Freundlichkeit, deine Gerechtigkeit, deine Liebe, wie du mit deinen Kollegen umgehst. Das ist köstlich vor Gott und das zeigt auch den Menschen dieses Licht. Wenn wir uns aber der Welt gleichstellen, das sind doch so viele Beispiele. Ja, hier sitzt ein Mensch und betet vor dem Essen. Ja, da sind Arbeitskollegen. Nachher steht er auf, geht mit ihnen raus nach draußen, tut mit ihnen genauso rauchen und erzählt Anekdoten und Fluchen und so weiter. Ja, und wisst ihr, was danach geschieht? Ja, die Weltmenschen, die lachen über ihn, über sein Glauben. Er soll ein Christ sein. Sie lachen, da ist kein Respekt, das ist gar nichts. Das ist nur ein Spott. Ja. Wenn ein anderer aber das auslebt, es scheint zuerst, ja, man wird verachtet, man nicht so wie Einzelgänger und so weiter. Aber ihr Lieben, ich sage euch, das bringt einen Respekt. Aber nicht für mich, sondern für Christus sind wir. Ja, und die Menschen wissen ja, dass wenn du so einer bist, man kann dir anvertrauen. Wie oft hat man schon gehört, dann kommt der Chef und sagt, ja, wir suchen einen Arbeiter. Hast du in deinem Umkreis vielleicht jemanden, der Arbeit sucht? Ja, warum denn? Ja, weil diese Treue zur Arbeit, zum Chef, das wird geschätzt. Den anderen kann man nicht vertrauen. Sie lügen, sie klauen und so weiter. Aber hier ist einer und jeder Chef, er schätzt so einen Arbeiter. Nicht, weil Menschen es machen können, sondern weil Christus in unserem Herzen lebt, ihr Lieben. Nur die ganze Ehre Christus, nicht uns. Aber wenn sie ansehen, euer Wandel, und dann erst vielleicht, wenn sie ansehen, euer Wandel und alles und überzeugt werden, dann werden sie vielleicht auch einmal fragen, ja, was ist dieser Grund, dass du so ein Leben führst? Dann kannst du auch diese Predigt halten oder ihnen das auch bezeugen. Ja? Johannes Evangelium 7, Vers 7. Hier sagt Jesus selber, ihr Lieben, da sind ja auch natürlich sehr viele Gedanken darüber. Ich habe nur jetzt etliche so rausgeschrieben, aber um diesen Gedanken zu fassen, das ist nicht so einfach gesprochen, dass man von dieser Welt sich reinhalten soll. Weil das ist eine, genau wie die andere Sünde, das ist Ungerechtigkeit. Ja, da kann ein Mensch nicht beide Wege gehen. Und das ist wichtig, ein Kind Gottes, das ist sogar ein Merkmal, ihr Lieben. Wenn ein Mensch sich Christ nennt und geht dieser Welt nach oder passt sich dieser Welt an, ihr Lieben, das ist fraglich, sein Heil ist fraglich. Ja, wenn ein Mensch aber mit Christus von ganzem Herzen lebt, dann ist es sichtbar, dass er sich rein erhält von dieser Welt. Ja, und hier sagt auch Christus selber, ja, Vers 7, Johannes Evangelium 7, Vers 7, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich zeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Ihr Lieben, daraus kommt dieser Hass. Die Werke dieser Welt, das ist böse. Das ist Sünde, das ist Ungerechtigkeit, das ist Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben. Das bringt den Menschen keine Seligkeit, sondern Schmerzen und Verderben. Dazu ist Jesus auch gekommen, um uns befreien von dieser Welt. Eine klare Linie, eine Trennung. Und das ist sichtbar, das muss sichtbar sein. Das darf nicht verschwommen sein. Nicht in meinem Alltag, nicht in meinem Aussehen, nicht in meinen Taten, Reden und so weiter. Das muss sichtbar sein. Noch ein Gedanke in 1. Johannes Kapitel 2. Ich habe ja nur diesen ersten Satz im Vers 15, 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Ja, ich möchte jetzt die alle drei Verse lesen. Ja, wir haben nur den ersten Satz gelesen. Also 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Hab nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Ja, habe ich gesagt, eine klare Linie, eine klare Trennung. Da kann sich nichts vermischen, ihr Lieben. Das ist nichts ausgeschlossen. Meine Redensart, meine Gedanken, mein Alltag, alles, was ich selber bin und was um mich etwas ist, was ich, meine Werke, alles muss eine getrennte Linie haben. Wenn ich in etwas aber mich anpasse dieser Welt, egal aus welchem Gedanken, möchte ich die Menschen retten, möchte ich ein Licht sein, möchte einfach mein Fleisch befriedigen, egal welcher Grund da ist. Hier heißt es, wenn ich die Welt lieb habe, dann ist in mir keine Liebe Christi. Das ist nicht möglich, beides in einem Herzen haben. Das wird nicht sein. Ja, entweder einer geht oder der andere geht. Das ist sehr wichtig. Und dann sagt er auch weiter hier Johannes, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und er sagt hier auch jetzt Vers 17, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Alles ist vergänglich, ihr Lieben. Wir sind auch nicht ewig hier. Ja, und wenn das Leben zu Ende geht, dann kann jeder zurückschauen und sagen oder prüfen und sagen, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Habe ich Christus nachgefolgt von ganzem Herzen, wohl solche Menschen? Habe ich aber so leichtsinnig gewesen, ja, und da und dort dieser Welt mich angepasst, mein Fleisch befriedigt, vielleicht nur einen Namen als Christ getragen? Und das Leben ist zu Ende. Und ich weiß es nicht, wird Gott mir nur Möglichkeit geben, alles ins Reine zu bringen? Das weiß ich nicht. Ja, das weiß keiner. Wenn Gott diese Gnade jemand nur erweist und gibt ihm vielleicht vor dem Sterben noch die Möglichkeit, das zu einzusehen und ins Reine zu bringen, dass die Seele gerettet wird. Aber nicht alle bekommen diese Möglichkeit. Aber heute sind wir alle da und wir sind alle am Leben. Wir können heute noch vieles ändern und jetzt auch das Letzte. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ihr Lieben, das ist doch unser aller Verlangen, ja, in diese himmlische Herrlichkeit einzugehen, ewig bei Christus zu sein. Ja, aber da ist diese Bedingung, halt dich rein von dieser Welt. Ja, fliehe dieser Welt, folge Christus hin, Christus nach, ja. Vielleicht noch ein Beispiel habe ich mal gelesen. Ein Mann, ja, ich weiß nicht, war glaube ich in Kanada, auch vielleicht auch in früherer Zeit, weil er war mit einem Gespann, ja, mit Schlitten, war Winter, er war irgendwo in der Stadt unterwegs und ist nach Hause gefahren. Ja, und diese kanadische Steppe oder was, ich weiß es nicht. Also er ritt und es ging schon im Abend zu. Ja, es schneit, er sieht ganz schlecht, ja, dieses Gewitter da und es wird immer dunkler. Und auf einmal merkt er, er hat diesen Weg verloren. Ja, diesen Weg nach Hause, er findet ihn nicht, ja, er hat sich verfahren. Ja, aber jetzt Nacht und jetzt Dunkelheit und dieses Ungewitter, ja, war er ein bisschen so verzweifelt. Ja, er ritt dann weiter trotzdem und dann merkte er, ja, hier ist auch eine Spur. Und er hörte auch so ein Geläuter, ja, er hat verstanden, irgendwo vorne ist auch so ein Schlitten, fährt auch einer. Ja, dann hat er seine Pferde angetrieben, ja, und immer diese Spur dann so gehalten. Dann merkte er auf einmal, da sind mehrere Spuren schon geworden, ja, auf dem Schnee. Nun hat er gedacht, oh, das ist eine befahrbare Straße, da bin ich schon richtig. Da fahren viele Leute auf dieser Straße. Ja, und er hat dann weiter seine Pferde angespannt, also treibt er. Und dann irgendwann mal erreicht er diesen Menschen, der vor ihm ritt, und haltet ihn an und spricht ihn an. Ja, ich habe mich verfahren, da und da wohne ich, wo geht es hin? Dieser Mensch guckt ihn an und sagt, ja, mein lieber Mann, ich habe mich auch verfahren. Ich habe deine Spur verfolgt, ich habe immer nach dir gefahren und du hast mich eingeholt. Hat sich herausgestellt, sie haben einen großen Kreis gefahren, mehrere Runden schon, ein dem anderen nach. Ja, und dann, natürlich, dann haben sie dann besprochen miteinander, dann sagen sie, ja, was sollen wir machen? Ja, und dieses Ungewitter hat sich ein bisschen gelegt, und sagt einer, lasst uns doch auf den Himmel schauen, nach den Sternen oder wie, ja. Dann haben sie auch gut nach Hause gefunden. Aber der eine sagt dann dieser, wieso habe ich nicht gleich nach dem Himmel geschaut? Ja, dieser Gedanken, ja, wir gehen alle gehen wir eine gewisse Richtung. Aber bist du oder bin ich ganz sicher, dass diese Richtung mich heimführt? Oder gehe ich jemand auch so nach? Ja, und frage vielleicht gar nicht danach, ob er auch richtig wandelt, ob das stimmt nach dem Wort Gottes, was er macht, wie er lebt. Er ist für mich vielleicht ein Verwandter, Bekannter, ein vielleicht Autorität, aber das Wort Gottes, es ist über alle Autoritäten. Das ist die einzige, sage ich mal, Grundlage oder die einzige Wegweiser, der ohne Fehl uns weisen wird. Ja? Und den sollen wir folgen. Und wir haben heute schon so viele Bibelstellen gelesen, ihr Lieben. Und kann jeder von uns sich diese Frage stellen, wer ist mein Wegweiser? Ja, wer ist mein Wegweiser? Ihr Lieben, ich möchte vielleicht auch so sagen, diese Welt, ja, dieser Gedanken werde ich doch lesen in Lukas, wo Jesus dann in der Wüste war und versucht war. Diesen Gedanken möchte ich lesen. Ja, hier, das ist in Lukas Kapitel 4. Ich möchte nicht alles lesen, nur diesen Gedanken über diese Welt. Wem gehört diese Welt? Ja, wer ist dieser Treiber dieses Fleischeslust, Augenlust, hochwertiges Leben? Wer benutzt dieses menschliche Fleisch, um den Mensch ins Verderben zu bringen? Wer ist derjenige? Ja, und hier klar und deutlich wird gesagt, ja, wo Jesus versucht war, vom Vers 5 möchte ich lesen, und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, welchem ich will. Wer ist dieser Treiber? Das ist doch dieser Seelenfeind, der Teufel. Er hat auch Jesus versucht und hat ihm gesagt, schau mal, die ganze Freude dieser Welt, der ganze Reichtum steht dir offen. Ich gebe es dir, weil das ist mir übergeben, ja, ich bin dieser Herrscher. Augenlust, Fleischeslust, hochwertiges Leben. Die Welt gehört mir. Ja, sie folgen alle mir. Sie dienen mir. Und dir gebe ich es auch. Aber diese eine Bedienung, so du nun, Vers 7, so du nun mich willst anbeten, und so soll es alles dein sein. Ihr Lieben, das ist nicht nur einfache Frage, die Welt oder da diese Grenze verschwommen, sondern das ist eine Anbetung. Ja, in meiner Kleider, wenn ich mich der Welt anstelle, bete diesen Teufel an. Ja, diese Sünde, diese Ungerechtigkeit, diese Unzucht. Ihr Lieben, das ist alles belegt, ja. Ich meine, im 60er oder 70er Jahren, haben sie eine so Abfrage oder Umfrage gemacht. Ja, damals wurde in die Welt so dieser Minirock eingeführt bei den Frauen, ja. Und dann haben sie festgestellt, nach etlichen Jahren diese Kriminalität, ja, und diese Unzucht fast 70% gestiegen. Warum denn? Das ist doch ein Kleiderstück. Das hat doch keine Bedeutung. Aber das ist alles, was diese Sünde hat getrieben. Die Menschen haben gesehen, ja, sie präsentiert sich, sie will da was und dann geschieht es alles. Die Sünde, ja, die Unzucht. Nur wegen diesem einem kleinen Ding. Ein kleiner, vielleicht längerer Stoff nehmen und ein normales Kleid sich nähen. Dann wäre das alles nicht gewesen. Aber das ist belegt, ihr Lieben, das Wort Gottes lügt nie. Es ist immer diese Wahrheit, ja. Und hier sagt, bietet Teufel dem Jesus an, diese ganze Welt. Er könnte das annehmen. Und ein Weltherrscher werden, wie mancher heute, ja, an dieser Macht steht. Und aber diese Bedienung, du sollst mich anbeten. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt in Vers 8, Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn anbeten und ihm allein dienen. Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Ihr Lieben, das ist ja das reine, heilige Leben. Das ist Leben für Christus, wenn Christus lebt in mir. Das bereitet einem Menschen Freude. Wie dieser Mann gesagt hat, er ist so ein reicher Mensch. Was war das für ein Reichtum? An was bestand dieser Reichtum? Ja, er hat diese Freude, mit dem Heiland zu leben. Und Jesus hat ihn auch gesegnet mit Familie, mit Kindern. Das war sein Reichtum, ihr Lieben. Ein reicher Mensch. Ich habe mir da etliche Gedanken so aufgeschrieben. Ja, diese die weltliche, ja, was ist weltlich? Ja, diese Ansichten habe ich aufgeschrieben, ja, weltliche Ansichten, weltliche Gesellschaft, weltliches Streben, weltliche Vergnügung, ja, weltliches Aussehen, Kleider, ja, diese Punkte, ihr Lieben, es beschließt das ganze Leben, ja. Wenn ich einen Ausflug mache, wenn ich ein Haus baue, ja, wenn ich jemanden besuche, wenn ich mein, sage ich mal, was zu Hause einkaufe, mein Sofa oder so, ihr Lieben, das hat alles einen Grund und Beweggrund. Und aus welchem Grund ich das mache? Welche Gesinnung, was bewegt mein Herz? Wenn ich sage, das soll alles zu Ehre Gottes sein, dann wohl dem Menschen. Wenn das aber angetrieben wird von dieser Welt, Augenlust, Fleischeslust, hochwertiges Leben, besser als die andere. Ja, dem zeige ich ja. Und so weiter. Ihr Lieben, das ist nicht von Gott. Das ist gegen Gott. Ja, so ein Mensch kann keine Liebe Christi in sich haben. Wir haben das ja auch gelesen. Galater 6, noch ein Gedanken. Ja, vielleicht diese zwei Verse, Galater 6, Vers 14 und 15. Hier sagt Apostel Paulus wiederum die Gedanken, es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen. Ja, rühmen ist ja diese Hoffart, ja, hochwertiges Leben, also besser als die andere, ja, ich kann's, ja, ich bin's und so weiter. Mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Was sagt hier Apostel Paulus? Ja, er möchte sich rühmen nur von einem, von dieser Erlösung. Sie ist mir köstlich, weil dadurch habe ich dieses Heil bekommen. Mein Herz wurde reingewaschen. Ja, ich darf heute mit Christus leben, weil die Sünde sind mir vergeben. Nicht, weil ich ein besonderer Mensch war, sondern Christus hat mich so geliebt. Aber genau dieser Christus sagt, bleib jetzt fern von dieser Welt. Folge mir nach, weil wenn du wieder dieser Weg gehst, der alte Weg in die Welt, ja, dann muss ich dich verlassen, dann bist du verloren. Ja, so mit meinen Worten, hier sagt er ja, was ist gekreuzigt? Gekreuzigt bedeutet Tod. Und ein Mensch, der tot ist, der kann nicht das Leben genießen. Er ist tot für dieses Leben. Wir standen alle schon mal am Sarg und haben ein mancher beweint. Dieser Tote hat uns aber nicht erwidert, den hat es nicht mehr gejuckt, wie man sagt. Er hat nichts vernommen, der Mensch war weg, er war tot. So sagt Apostel Paulus hier, er ist tot dieser Welt, er ist ihr gekreuzigt. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein Etwas, sondern eine neue Kreatur. Das ist ihr Leben. Wenn ein Mensch hat sich zu Christus bekehrt oder bekennt sich zu Christus, lebt aber in der Welt, ihr Lieben, das ist keine Bekehrung, das ist keine Wiedergeburt. Der Mensch ist nicht gekreuzigt, nicht gestorben. Er lebt noch. Nicht nur der natürliche Leben, sondern auch das irdische Leben, ja. Er sagt dann aber, dass er ist für Christus tot. Aber dieser Mensch, der mit Christus auferstanden ist, diese Wiedergeburt erlebt hat, der ist tot für diese Welt. Und diese Punkte, was ich schon angeführt habe, ja, der ist tot für diese Vergnügen, ja, Kleidung und Gesellschaften und alles, das ist alles für ihn gestorben. Das ist tot. Ja, man nimmt da keine kann Eintal, ihr Lieben. Ich denke mal, viele haben das schon erfahren. Ich möchte noch vielleicht noch einen Gedanken lesen. Meine Jakobus. Ja, hier, Jakobus Kapitel 4, Vers 4. Vielleicht der zweite Teil. Der zweite Teil von diesem Vers. Natürlich, man kann auch das Ganze lesen, aber wegen der Zeit. Jakobus Kapitel 4, Vers 4. Der zweite Teil, ja. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Sogar so weit geht das Wort Gottes, ja. Also, wenn ich mich ein bisschen der Welt anpasse, dann bin ich doch Gottes Feind geworden. Ich gehe doch gegen das Wort Gottes. Wie kann ich dann sagen, ja, ich bin gerettet, ich bin ein Licht dieser Welt? Es ist nicht möglich. Ich habe mich selbst betrogen und bin ein Spott für die Welt. Ja, nenne mich ein Christ, aber ich mache alles, was sie auch machen. Hier sagt er ja, wenn du ein Freund willst sein dieser Welt oder dich gleichstellen, ja, dann bist du ein Feind Gottes. Ihr Lieben, ich möchte kein Feind Gottes sein. Ich weiß nicht, ob ihr jemand von euch will ein Feind Gottes sein. Ich glaube auch nicht. Das ist schon sehr groß gesagt und sehr eine wichtige Frage, ihr Lieben. Aber wo fängt es an? Ja, von meinem Aussehen, ihr Lieben. Wir wissen ja, diese letzte Reformation, wenn wir betrachten, wo hat es angefangen, ihr Lieben? Von einem Kleidungsstück, der keine Bedeutung hat. Nur ein Schmuckstück war es. Ja, wenn man ein Hemd anzieht oder eine Jacke anzieht, das hat eine Bedeutung. Man begleitet sich, man zieht etwas an, damit es warm wird. Ja, ist klar, es hat einen Grund und Zweck. Eine Krawatte hat keine Bedeutung, außer einer. Dieses Fleischeslust, Augenlust und hochwertiges Leben. Ja, der Mensch sieht dann ein bisschen, sage ich mal, hat Autorität. Er sieht dann so aus, ein bisschen nicht wie einfache Leute, sage ich mal, ja. Das ist, und da hat es angefangen, ihr Lieben. Das war nicht notwendig. Und die Brüder standen und sagten, ihr Lieben, das braucht die Gemeinde Gottes nicht. Der Schmuck ist verboten. Heute ist doch auch nicht anders, ihr Lieben. Ob das jetzt Kleider sind oder ob das Schmuck ist oder das andere alles. Wenn das keine Bedeutung hat, sondern das eine, damit der Mensch ein bisschen besser darstellt, ja. Sein Aussehen ein bisschen mehr Autorität oder was, ja, ein bisschen, auf Russisch heißt solidne, ja, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt es, aber er möchte ein bisschen besser darstellen, ja, dass die anderen ein bisschen von ihm Respekt haben oder was. Das brauchen Kinder Gottes nicht, weil nicht sich präsentieren sie, Kinder Gottes, sondern den Christus. Wir leben für Jesus und er soll gesehen werden in unserem Aussehen, in allem, ihr Lieben. Es betrifft uns Männer genauso wie die Frauen. Ich möchte, ihr Lieben, noch zum Schluss einen Gedanken lesen. In 1. Korinther, Apostel Paulus schreibt diesen Gedanken. Wir haben heute schon Ganz am Anfang, Bruder Arthur hat von diesem Adler gesagt, ja, er ist, hat eine große Kraft und eine Ausdauer. Ja, und hier auch diese Worte, was ich jetzt zum Schluss auch lesen möchte, 1. Korinther Kapitel 1 möchte vom Vers 18 lesen. Ja, bis 21 können wir lesen. Was sagt hier Apostel Paulus? Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Ihr Lieben, eine klare Trennung, eine klare Trennlinie. Für mich ist es eine Gotteskraft, diese Erlösung, dieser Erlösungsplan. Dieser Christus, Jesus, ja, der ist für mich gekommen, ich glaube diesem, ich habe es erlebt. Er hat mich reingewaschen. Für die Welt ist es eine Torheit. Ja, für sie ist es eine Torheit, ihr Lieben. Wenn ich einem sage jetzt auf der Arbeit, ich rede mit Gott durch Gebet, ja, ich rede mit ihm wie mit normalem Vater und so, dann sagt er, ja, du spinnst manchmal oder was. Wie kann man einfach so stehen und reden da oder wenn keiner da ist? Sie vernehmen das nicht. Für sie ist es, sage ich mal, der Mensch ist von Sinnen. Ja? Aber für mich ist es eine Gotteskraft, weil ich rede mit diesem himmlischen Vater. Ich habe es ihn erlebt, er ist ja da, er ist lebendig. Eine Kraft, er hilft mir, er leitet mich, ja, und er gibt mir auch Kraft, dass ich auch dieses Licht zeugen kann, ja, oder bringen kann, oder leuchten kann. Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. So, wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn dieweil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die daran glauben. Ganz einfach gesagt, ihr Lieben, die Welt, diese sündige Welt, sie will immer besser darstellen, immer besser wissen. Ja, weil dieses Augenlust und hoffärtiges Leben, Fleischeslust, es bewegt sie ja. Sie wollen das nicht aufgeben. Ja, aber hier sagt er ja, weil Gott, er ist überall, er weiß es, ja, er hat doch alles geschaffen. Und diese Weisheit dieser Welt hat Gott zur Torheit gemacht. Durch einfache Predigten, ihr Lieben, uns haben die Brüder auch nicht anderes gesagt. Sich rein erhalten, ja, mit Kleidern, mit Benehmen, mit Reden, mit allem. Ein mancher sagt, ja, es ist lächerlich, ja, was hat es zu bedeuten? Hier heißt es ja, für die Welt ist es eine törichte Predigt, aber für die Kinder Gottes ist es eine Kraft. Wenn wir das erfüllen und ihm folgen, seine Gebote halten, morgen bin ich am Tode oder was, dann kann ich meinem Herrn anrufen und sagen, Herr, wie hat Hiskia getan? Der Prophet ist gekommen und hat gesagt, bestelle dein Haus, du musst sterben. Und ist weggegangen. Da Hiskia dreht sich um und sagt, Herr, du weißt doch, wie ich vor dir gewandelt habe. Du weißt doch alles. Und der Herr hat ihm 15 Jahre zugesetzt. So ist diese Kraft, ihr Lieben. Wir kennen diesen Herrn. Wenn uns gut geht, wir haben alles. Man sagt, nun ja, wozu brauche ich dann diesen Herrn? Aber es geht nicht immer gut. Es wird auch nicht immer gut gehen. Wohin willst du dann gehen, wenn du diesen Christus nicht hast? Und dann noch am Ende, ihr Lieben, das ewige Leben. Du kannst es mit nichts kaufen. Es ist nur der eine Weg. Ja? Es gibt nur einen Namen, darin wir können selig werden. Und dieser Name ist Jesus Christus. Man kann ihn nicht umgehen, ihr Lieben. Ja, Vers 27 und bis 31 und dann komme ich zum Schluss. Also 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 27 bis 31. Sondern, was töricht ist von der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schande mache, und was schwach ist von der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schande mache, was stark ist. Und das Unedle von der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das da nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich vor ihm kein Fleisch rühme. Von ihm kommt auch ihr Herr, in Christo Jesu, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Ihr Lieben, das ist dieser Gedanke, was ich heute so aussprechen wollte, was mich bewegt hat. Die Welt gehört nicht Christus. Gott hat alles gemacht, ja. Aber diese Welt regiert ein anderer. Dieser Seelenfeind, er ist ein Lügner und ein Totschläger. Ja, aber Christus ist gekommen, um diese Welt gerade zu retten. Und heute besteht diese Möglichkeit, sich frei zu machen. Wer möchte nachher vielleicht dieses Lied singen, meine 91? Ja, da heißt es auch, frei, frei, frei. Von Sünden bin ich frei, von Welt und aller Eitelkeit hat Christus mich befreit. Ihm sei dafür auch Lob und Dank, ihr Lieben. Wir haben gelesen, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Ein jedes Kind Gottes, ja, ihr Lieben, das Herz erfüllt sich. Man will auch gar nichts über sich sprechen, sondern der Herr, der uns das alles getan und gegeben hat. Ich war nicht anders als alle, genauso in der Sünde gewesen. Aber sein Blut hat reingewaschen. Ihr Lieben, weil man geglaubt hat, man hat gewusst, hier ist diese Quelle. Er hat es versprochen, er hat es getan. Wenn ich jetzt aber wieder in die Welt gehe, ihr Lieben, dann habe ich diesen Bund gebrochen. Ich habe die Treue gebrochen. Dann kann er nicht mit mir sein, ihr Lieben. Deswegen ist dieser Gedanke, hab nicht lieb die Welt. Was in der Welt ist, ist sehr wichtig, ihr Lieben. Das darf man nicht unterschätzen. Es geht um diese Seligkeit. Ja, und diesem Gott möchte ich von Herzen danken, dass er heute noch dasselbe ist, dass das Heil noch da ist, dass sein Blut heute noch reinwäscht und auch rein erhält, wenn der Mensch es möchte. Der Herr segne uns alle. Amen.